Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer 201. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 20. März 2023, wollen wir über das Heimspiel vom vergangenen Samstagabend zu Hause gegen Kiel sprechen. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen. Ordentlich Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Wir sind heute wieder zu dir drin. Lars ist leider noch nicht richtig fit und pausiert für diese Woche. Daher werden Bürger, Lasse und ich heute den 25. Spieltag besprechen und natürlich im Detail das Spiel unseres HSV. Wir blicken zurück auf die anderen Ergebnisse und da konnte sich Darmstadt rehabilitieren und gewann das Topspiel am Samstagabend gegen den FCK zu Hause mit 2:0. Und zuvor hatte Heidenheim am Freitag nach 0:2 Rückstand zu Hause den KSC noch mit 5:2 geschlagen und schob sich damit auf Platz 2 vor unseren HSV. Also vorne wurde gepunktet.
Ja, Hansa Rostock gerät richtig in Trouble, wo sie in der Hinrunde eigentlich noch überperformt hatten. Ich hatte sie ja eigentlich außerhalb der Abstiegsränge erwartet, aber jetzt wird es halt richtig schwierig. Ich glaube, der Trainer wurde jetzt auch gefeuert tatsächlich. Ja, die haben sich nicht so gut geschlagen gegen Düsseldorf, die haben sie auch nicht weggefiedelt, 2:5. Und dann gab es ja noch das Spiel, wo ich prognostiziert habe, dass es ordentlich abgehen wird und das tat es. War ordentlich Emotionen drin, könnte man definitiv so nennen. Und das war Braunschweig gegen Hannover und da hat Braunschweig tatsächlich das Derby 1:0 gewonnen.
Also für mich war Fokus auf das Freitagabendspiel mit Heidenheim und natürlich das Topspiel Samstagabend, natürlich und natürlich unser Spiel, aber die beiden Spiele liefen ja nicht so gut für uns. Dass Heidenheim noch gegen KSC nach 2:0 Rückstand zurückkommt, war für mich schon eine starke Leistung und momentan müssen wir nach uns wieder ergebnismäßig fangen.
Ja, das müssen wir definitiv, denn unser HSV hat seine Hausaufgaben erneut nicht so gut gemacht. Und darüber wollen wir jetzt im Detail sprechen, über dieses 0:0 zu Hause gegen Kiel, da wo der HSV mit diesem Ergebnis wieder federn lassen musste. Tim Walter musste von der Tribüne aus zuschauen, konnte für die Startelf aber auf den wieder genesenen Kapitän Sebastian Scholau zurückgreifen, stellte entsprechend um, Bascho zurück in die Zentrale mit Jonas David, Montero war eh gesperrt, Muheim und Haier auf den Außenverteidigerpositionen. Dazu gab es noch einen Wechsel im Mittelfeld. Laszlo Benes musste raus, dafür kam Königsdörfer rein und spielte hinter Glatzel auf einer Linie mit Jatta und Dompe. Dafür ließ sich Reis neben Meffert auf die Sechserposition fallen. Wir hatten also mehr so ein 4-2-3-1. Und die kleine Umstellung tat dem Spiel des HSV zumindest in der Anfangsphase sehr gut, denn unser HSV war von Beginn an direkt im Spiel. Etwas, was wir in den letzten Wochen vielleicht nicht immer so gesehen haben, denn von Anpfiff an war der HSV in den Zweikämpfen präsent. Ich habe da ein sehr starkes und effizientes Pressing gesehen. Bis zu 8 Spieler des HSV haben in der gegnerischen Hälfte Kiel sehr gut zugestellt und vor allen Dingen ohne dabei die Abwehr zu entblößen und forcierte viele Ballverluste. Also nach 5 Minuten hatte der HSV auch bereits 4 Ecken, in Summe in den ersten 15 Minuten auch 7 Torabschlüsse und von Kiel war halt nichts zu sehen. Und das hat mich in Summe schon positiv überrascht, dass der HSV nach dem Ergebnis in Karlsruhe so mutig, aber auch so aggressiv vorne draufgegangen ist. Wir konnten halt leider aus dieser spielerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen und das wäre für mich auch so einer der einzige Kritikpunkt aus dieser Anfangsviertelstunde. Zudem war es sehr bitter, dass Miro Muheim dann nach 15 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste, nachdem ihm ein paar Minuten vorher Holtby an der Seitenlinie abgeräumt hat, wo ich auch denke, vollkommen unnötig. Und dann kommt Luis Holtby da auch noch ohne gelbe Karte davon für so ein Foul. Das war so bitter. Bitter auch für Muheim. Aber in Summe der HSV für mich in der Anfangsphase die einzig spielende Mannschaft.
Ja, finde ich passt so. Nando, das hast du gut zusammengefasst. Ich meine, wenn Glatzel das Ding in der dritten Minute reinmacht, läuft das ganze Spiel vielleicht anders. Das ist aber, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Das haben wir als HSV-Fans leider oft genug erlebt und werden das wahrscheinlich in Zukunft auch noch des Öfteren erleben. Ja, bei Holtby muss ich sagen, ich fand ihn das ganze Spiel echt extrem ekelig, ist vielleicht das falsche Wort, nickelig. Und er hat sich da echt so ein bisschen an diesem Nordderby, wie er es ja selbst gesagt hat, so ein bisschen hochgezogen und fand ihn da in einigen Aktionen, auch mit der Aktion mit Jatta, ziemlich übermotiviert. Und ja, das Foul ist eigentlich eine gelbe Karte. Das ist blöd gelaufen, muss man sagen. Auch, dass dann Muheim direkt, so erwischt, dass er vom Feld muss. Ein Glück haben wir jetzt Katterbach, der reinkommen kann als Ersatz. Also das war schon dann ein guter Transfer tatsächlich, dass da doch für die Breite jemand für links geholt wurde. Ja, wenn man das Spiel dann weiter betrachtet, war es in den zweiten 15 Minuten nicht ganz so gefährlich wie in der ersten Viertelstunde. Der HSV war aber trotzdem balldominant und hatte in der 21. Minute auch wieder eine hundertprozentige Chance, wo der eben genannte Katterbach den Ball auf Glatze bringt und Glatze ihn leider wieder nicht genau platzieren kann. Das war mir in dieser Anfangsphase sehr aufgefallen, dass Glatze Probleme hatte, die so richtig Druck hinter die Kopfbälle zu kriegen. Die waren mir ein bisschen zu unplatziert. Aber insgesamt, wie gesagt, eigentlich war es ungefährdet, aber nicht mehr ganz so gefährlich wie in der Anfangsviertelstunde. Trotzdem kam von Kiel auch in dieser Phase halt gar nichts. Man hat beim HSV halt gemerkt, dass wirklich irgendwie der letzte Punch im letzten Drittel gefehlt hat. Da war es mir nicht zwingend genug.
Und das beschreibt eigentlich auch ziemlich gut das Spiel vom HSV in der letzten Phase der ersten Halbzeit. Was sich aber deutlich geändert hat, ist halt die Aggressivität in Kiels Pressing. Die sind deutlich aggressiver draufgegangen, aber das hat nicht für die gereicht, muss man so sagen. Die sind nicht gefährlich geworden und wir haben unsere Chancen und auch uns aus dieses Pressing sehr gut befreit, sind dann auch an mehrere halbwegs gute Chancen gekommen, was für mich halt immer wieder der Faktor war halt, dass wir unsere Entscheidungen waren zu langsam. Also es war in der 33. Minute hat Dompe eine Flanke, aber oder eine Möglichkeit zu flanken, flankt aber nicht, wartet erstmal ab, will noch einen Übersteher machen und als er dann endlich flankt, stehen die Kieler schon wieder im Strafraum und köpfen einfach den Ball weg und dann geht's einfach mit 0-0 in die Pause. Ein Spiel, wo man in die Pause gegangen ist und hat gedacht, das können wir heute nicht verlieren. Wir sind einfach deutlich, deutlich überlegen. Aber es fehlt halt diese letzter Punch, um einfach richtig gefährlich zu werden und auch einfach mal das Netz tabbeln zu lassen. Aber so spielerisch mit der ersten Halbzeit kann man nicht unzufrieden sein. Denn der HSV war deutlich überlegen in fast allen Belangen, nur auf der Anzeigetafel nicht.
Ja, Bürger, da stimme ich dir komplett zu. Also bis auf das Ergebnis, bis auf das 0-0, war ich mit der Leistung des HSV zur Halbzeit auch komplett zufrieden. Die Erwartungen an Kiel, dass sie den HSV früh attackieren und für Unruhe sorgen und die Unsicherheit des HSV nutzen aus dem vergangenen Spiel, haben sich nicht erfüllt. Und das schiebe ich sehr auf diese konzentrierte Leistung des HSV, die deutlich besser geordnet und strukturiert war. Aus dem Stadion, da ich hinterm Tor sitze, war für mich sehr gut erkennbar, dass das Pressing nicht kopflos war vom HSV, sondern dass man immer geschaut hat, auch die Räume richtig zu belaufen, wenn man ins Pressing geht, sodass immer auch in der Rückwärtsbewegung eine Absicherung da war und eben keine Unterzahl oder 1-gegen-1 Situation entstand, wenn denn Kiel sich mal versuchte zu befreien. Und neben der katastrophalen Chanceverwertung müssen wir, glaube ich, auch über die miserablen Standards sprechen. Wobei man da auch sagen muss, Bennis auf der Bank, Kittel auf der Bank, Muheim nach 15 Minuten raus. Das sind die drei etatmäßigen Standardschützen, die fehlen. Trotzdem war das in Summe, was die Ecken angeht, schon zu wenig. Und dazu diese mangelnde Präzision, vielleicht auch ein bisschen der fehlende Mut im letzten Drittel da, den entscheidenden Pass oder den Abschluss ein bisschen konsequenter zu suchen. Das war schon ärgerlich, denn wenn man schaut, 1,36 XG zur Halbzeit, man hat sich Chancen erspielt, aber die einfach auch ein bisschen, ja, nachlässig liegen lassen.
Bin ich auch wieder bei dir, Nando. Also, ich habe mal geguckt, wie die Pass Accuracy im letzten Drittel war, also quasi in der Penalty Zone, nennt sich das ja bei Wisecout, und die war bei 54%. Also, Es gab auch Spiele, da war es noch schlechter. Da hatte der HSV aber scheinbar mehr Glück. Es gab aber auch Spiele, da war es sie deutlich besser, so um die Mitte 60er bis 70%. Also der Wert war jetzt nicht extrem schlecht, aber auch nicht gut. Von daher lässt das schon rauslesen, dass da die Genauigkeit im letzten Drittel wirklich gefehlt hat. Und du hast es gesagt, also es wirkte optisch eigentlich gut vom HSV. Man konnte den Spielern auch vom Einsatz her und so nichts vorwerfen. Also ich habe leider nach der ersten Halbzeit schon so ein bisschen Bauchgefühl gehabt und habe gedacht, das könnte so ein Spiel sein, wo es ist ja manchmal so verhext, wo der Ball einfach nicht ins Tor will. Und ja, über die zweite Halbzeit reden wir jetzt noch.
Ja, absolut. Also das Gefühl kann ich nachvollziehen. Erstmal hat der HSV, also mit Julian Hübner, in der als nominierter Cheftrainer für Tim Walter, gleich in der Halbzeit nochmal gewechselt. Für Dompe kam Benes rein. Dafür rückte dann Königsdörfer auf den Flügel. Der HSV blieb aber taktisch in diesem 4-2-3-1. Auch nach dem Wechsel in der 74. Minute von Nemeth für Königsdörfer. Aber leider blieb eben dieses Spiel auch bis zum Ende beim 0-0 Lasse. Und ja, da wollten wir nochmal schauen, was ist denn da in der zweiten Halbzeit wieder schiefgelaufen?
Der HSV war eigentlich wieder ballsicher, aber leider nahm etwas die Torgefahr auch ab. Also der HSV war weiter visuell, sage ich mal, überlegen. Kiel hat in meinen Augen wieder fast keinerlei Gefahr ausgestrahlt. Dann hast du halt nochmal, in der Anfangsphase kann ich nochmal zwei Chancen nennen, in der 55. Minute Königsdörfer, der schön von links reinzieht ins rechte Eck, aber dann der Torwart halt auch wieder da ist. Und eine andere schöne Aktion war auch zum Beispiel, da sieht man immer die Wichtigkeit von Schonlau, wie in der 60. Minute einen Fehler macht und den selbst wieder ausbügelt. Das war sehr stark. Also Schonlau hat die Abwehr, weil der war nicht zu mäkeln, die Abwehr sehr stabilisiert. Bis zu dieser Phase eigentlich über das gesamte Spiel, das kann man, glaube ich, vorwegnehmen jetzt. Und tatsächlich, ja, diese Königsdörfer Chance war ärgerlich, aber ansonsten war in dieser Phase von der 45. bis zur 60. Minute jetzt auch nicht mehr so viel Torgefahr wie in der gesamten ersten Halbzeit. Was man aber sagen muss, ist, der Torwart hat wieder sehr gut gehalten. Also da habe ich ja immer diesen Mythos, dass der HSV irgendwie verflucht ist, weil es fällt einfach auf, besonders jetzt in diesen Zweitligasaisons, die wir hatten, dass die gegnerischen Torwerte beim HSV wirklich oft über sich hinauswachsen. Und das hat man auch gesehen. Himmelmann hatte, glaube ich, jetzt bei SofaScore eine Bewertung von 9,4 oder sowas. Die letzten Spiele ist der irgendwo zwischen 6 rumgetingelt. Also, und das passiert ja oft beim HSV. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es daran liegt, dass wir die Chancen nicht gut genug reinmachen, die Torhüter immer warm schießen und die dann natürlich auch heiß sind, weil sie merken, hier geht was, ich halt heute alles. Aber das passiert mir halt echt zu oft, dass diese Torhüter da solche Prime-Neuer-Leistungen zeigen, obwohl sie eigentlich ein durchschnittlicher Zweitligatorwart sind.
Ja, ich kann das nachempfinden, denn nach der Anfangsphase in der zweiten Halbzeit wurde ich dann auch ein Stück weit nervös, denn ich gewann mehr und mehr den Eindruck, dass ein wenig der Kontrollverlust über das Spiel drohte, weil Kiel auch deutlich zweikampfstärker wurde Mitte der zweiten Halbzeit. Und der HSV hat dann mehr und mehr versucht, mit Ballbesitz in der eigenen Hälfte dem Ganzen zu entgegnen, aber kreierte auch überhaupt nicht mehr wirklich was nach vorne und konnte sich auch dann Mitte der zweiten Halbzeit überhaupt keine Chancen mehr erspielen. Und es wirkte für mich so, als wenn unsere Mannschaft anfing nachzudenken über dieses Was wäre wenn? Was ist, wenn wir jetzt doch in einen Konter laufen? Was ist, wenn wir das Risiko nicht richtig dosieren? Und irgendwie wirkte sich das auch auf das Offensivspiel aus, wenn es darum ging, die richtige Entscheidung im Angriffsspiel zu treffen. Und ich hatte den Eindruck, dass der HSV trotz der Möglichkeiten, die sich auch spielerisch ergeben haben, immer nur die zweitbeste Entscheidung im Angriffsspiel im letzten Drittel getroffen hat und eher auf Nummer sicher gegangen ist, als vielleicht den richtigen, aber vielleicht etwas riskanteren Pass zu spielen. Und dadurch hatte dann Kiel überhaupt keine Mühe, den HSV vom eigenen Tor fernzuhalten. Und das war so etwas, wo ich im Stadion wirklich nervös wurde. Und dann ging auch dieses Gefühl los, jetzt schießen wir keins, dann kriegen wir bestimmt gleich eins.
Und das war auch so irgendwie mein Gefühl so mit in der Schlussphase, diese Schlussoffensive, die man eigentlich erwartet hat beim HSV, die kam nicht. die ist ausgeblieben. Also ich hatte gedacht, so nach Viertelstunde zurück, wir wissen, wie Heidenheim gespielt hat, wir wussten, dass Darmstadt zu Hause spielt gegen nicht so formstarke Kaiserslautner. Da muss doch was kommen vom HSV, da muss doch eine Schlussoffensive kommen, aber die ist irgendwie nicht gekommen, einfach verputscht und Kiel hat mächtig gut dagegen gehalten, aber da kann man sich auch ein bisschen so vom HSV vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, dass man da nicht mehr Druck gemacht hat, dass man da nicht mehr Kiel hinten richtig reingedrückt hat und das Gefühl hatte, jetzt spielen wir hier, bis irgendwann das Tor fällt, sondern der HSV hatte viel Ballbesitz, hatte viel so um den 16er herum gespielt, aber so richtig gefährlich wurde es nicht, bis auf die letzte Sekunde, wo Glatzel diesen einen Schuss hat mit der Hacke und der Keeper natürlich sehr gut hält, aber bis auf die Chance war ja nicht so, dass man sagt, oh, der muss sitzen, der muss sitzen, der muss sitzen. So war das ja nicht. Es waren Chancen, die an einem guten Tag reingehen, aber das waren auch keine hundertprozentige Dinger. Und das finde ich vielleicht ist das Problem, was ich so vom Spiel mitnehme. Denn spielerisch war ich eigentlich zufrieden mit dem HSV. Chancenvermehrung zu wenig. Aber es waren auch nicht so wirklich riesengroße Chancen dabei, wo man dachte, oh, hätten wir jetzt 3, 4, 5-0 vorne sein müssen. Das war nicht mein Gefühl nach dem Spiel. Das war eher dieses in der 90. Minute und diese zwei Chancen in der ersten Halbzeit, wo man gedacht hat, die hätten klingeln müssen. Es waren nur drei. Und wenn man sich das ein bisschen so statistisch angucken möchte, dann haben wir auch nicht viele Chancen, die gegen den Keeper gehen, wo er mit mehr als 0,3, was man ja als große Chance bewertet, die da anfangen. Deswegen, für mich war ich so ein bisschen über die Schlussoffensive vom HSV enttäuscht. Und das spiegelt auch so, dass das Gesamtfazit der zweiten Hälfte und auch der auch des gesamten Spiels. Man hat zwei Punkte, man hat 0-0 verloren. Man hat zwei Punkte einfach eindeutig liegen lassen gegen einen Gegner, den man, wenn man Ambitionen hat aufzusteigen, besonders mit zwei so gute andere Mannschaften, die vorne einfach ihre Punkte holen, da kannst du dir nicht erlauben, gegen Kiel zwei Punkte liegen zu lassen.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Bürger, so als für mich als Fazit des Spiels, ich glaube, das hat mitgeschwungen bei einer Mannschaft im Kopf. Ich glaube, das kannst du nicht sagen, dass das die Mannschaft komplett ausblenden konnte, weil ich auch bei Nando bin in der letzten Schlussphase. Ich war mir sowas von hundertprozentig sicher, dass wir noch so einen dummen Lucky Punch von Kiel kriegen. Also da hätte ich fast Geld drauf gewettet. Das einzig Positive an dieser Schlussphase war für mich, dass es wirklich am Ende noch 0-0 ausgegangen ist, weil du siehst ja diese eine Chance, die Schonlau da wegkratzt vom Mees. Also wenn wir Pech haben, geht der durch und das Ding ist drin und dann verlieren wir das Spiel 0-1, obwohl die eine XG von 0,18 hatten. Also da siehst du mal, wie wichtig Schonlau auch war, wie die diese Abwehr stabilisiert und dann diesen Ball da wegkratzt in der Situation, weil David leider daneben rutscht und Schonlau das dann quasi ausbügelt. Wenn das Ding reingeht, da will ich gar nicht wissen, was da los ist im Stadion. Also Das wäre typisch HSV gewesen. Das ist das Positive, was man rausnehmen kann, dass sowas anscheinend nicht mehr so oft passiert. Diese Lucky Punch der Gegner bei uns im Stadion. Aber ja, offensiv war das in der letzten Viertelstunde echt deutlich zu wenig. Da muss man, wenn man sagt, man möchte aufsteigen, den Sieg auch irgendwie mehr erzwingen. Aber wie ich es eben gesagt habe, die Mannschaft war, glaube ich, gehemmt, weil sie ja auch Angst vor diesem Lucky Punch hatten. Weil halt auch Spieler wie Fiete Arp eingewechselt wurden. Und das ist ja alles im Kopf. Die Spieler sind ihr Leben ja auch nicht hinterm Mond.
Ja, also ich kann euch da nur zustimmen. Für mich ist das 0-0 eine gefühlte Niederlage. Wenn wir nur auf die Zahlen schauen. 21 Torschüsse, 9 davon aufs Tor, 17 Ecken. Kiel hatte 4 Torschüsse, 1 davon aufs Tor und 3 Ecken. Die XG 2,37 zu 0,18 rein statistisch entspricht ja auch das, was man gesehen hat, exakt im Anspruch des HSV. Man war dominant, der Gegner hatte keine Chance, man hatte optisch ein ganz klares Übergewicht und das hat man sowohl, glaube ich, beim Sehen des Spiels empfunden und das belegen eben auch die unterliegenden Parameter. Aber man hat eben kein Tor erzielt. Eben auch, weil man nicht die ganz, ganz, ganz klaren Torchancen herausgespielt hat. Und dann ist das schon eine gefühlte Niederlage, weil der Gegner eigentlich nicht stark genug war, um den HSV wirklich in Bedrängnis zu bringen. Und vielleicht werfe ich da direkt den nächsten Punkt ein, der mir nach dem Spiel so hängen geblieben ist. dass dieses Spiel so ein wenig den Eindruck bestätigt, den man vom HSV in den letzten Wochen gewinnen konnte. Dass es aktuell alles nicht so richtig zusammenpasst und nicht jedes Rädchen so richtig ineinander greift. Gegen Kiel haben wir eine sehr konzentrierte defensive Leistung der gesamten Mannschaft gesehen. Bis auf zwei Umschaltmomente war die Offensive von Kiel mit ihren namhaften Spielern wie Skripski, Rehse und Co. abgemeldet. Das ist ein Punkt, den man auch an dieser Stelle als Antwort auf das Spiel gegen den KSC auch mal betonen darf, und zwar sehr positiv. Aber auf der anderen Seite des Balles war es in der Offensive teilweise fahrig, als ob wirklich, Lasse, du hast es eben gesagt, die Köpfe ein bisschen blockiert sind, zu viel nachgedacht wird. Das ist mir im Angriffsspiel aufgefallen, dass der ballführende Spieler beim HSV die Situation richtig erkennt, aber irgendwie falsch handelt. Da gab es zwei vielversprechende Angriffe, wo der Pass auf den startenden Mitspieler erfolgen muss und der ballführende Spieler hat den Kopf nach oben. Er sieht seinen Mitspieler, er muss den Pass spielen, aber er entscheidet sich dagegen. Das sind so Kleinigkeiten, die den Eindruck verstärken, dass in den Köpfen der Spieler aktuell ein bisschen Unsicherheit drin ist, weil man vielleicht auch in den letzten Wochen für jeden Fehler brutal bestraft wurde. Das ist so das, was ich nach dem Spiel erst als allererstes, was mir da durch den Kopf ging.
Ja, das trifft es, glaube ich, gut. Und du hast dann halt in einigen Situationen auch nicht das passende Spielglück, was du dann aber auch vielleicht auch nicht verdient hast. Weiß ich nicht. Also es ist schwierig, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja schon mit Luis Holtby schon erwähnt, mit dem Foul gegen Muheim, wo er eigentlich gelb sehen kann. Dann gab es, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Halbzeit war, und das hab's in den Highlight auch nicht mehr gesehen, weil, weiß ich nicht, ob die Redaktionen es nicht für wichtig genug halten für die Highlights, aber ich glaube, Luis Holtby läuft da in den Strafraum und macht den nassen Sack. Und fällt da, macht den Schwalbe wie der sterbende Schwan und der Schiedsrichter gibt keine gelbe Karte, denke ich auch. Ich dachte, Schwalbe, um einen Elfmeter zu schinden, ist gelb. Aber in dem Fall ist es kein Gelb. Das Foul gegen Muheim ist auch kein Gelb. Dann ist natürlich das Spielglück oder das Glück, das Kartenglück, wenn du es so nennen willst, ist dann halt auch nicht auf deiner Seite. Weil wenn eine Holtby mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, bist du ein Spieler mehr und dann bist du vielleicht noch zwingender. Aber irgendwie läuft es in letzter Zeit, wie du gesagt hast, es läuft nicht mehr so richtig hundertprozentig zusammen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der HSV irgendwie die Spieler wollen, aber es ist schon wieder so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, das nennen wir so der Trottel-HSV. Der macht irgendwie, der nutzt seine Chancen nicht und macht aus den ihm gegebenen Mitteln, wird zu wenig rausgeholt.
Ich verstehe auch, was ihr meint, und ich bin auch mit dem Ergebnis unzufrieden. Ich verstehe auch, was du meinst, Lasse, dass wir eigentlich zu wenig aus diesem Spiel gemacht haben. Aber wenn wir gucken, wie desaströs wir gegen KSC aufgetreten sind in der ersten Halbzeit, dann finde ich es schon positiv, dass sich die Mannschaft spielerisch so zeigt gegen unser Kryptonit, was es jetzt nun mal ist. Die Statistiken sagen es aus. Also wir haben jetzt im fünftes Jahr zweite Liga, 10 Spiele gegen Kiel gehabt, ein Sieg. Ich finde, das sagt viel aus, dass wir gegen Kiel immense Probleme haben und dass wir dann, dass so eine Mannschaft nach so einem Spiel wie Karlsruhe kommt. Karlsruhe war ein Totalausfall. Ich glaube, da braucht man nicht viel drüber zu diskutieren. Aber dass die Mannschaft dann diese Reaktion zeigt, auch ohne einen Tim Walter, den wir immer loben, dass der so wichtig ist am Seitenrand. Es ist halt was anderes, wenn da 2-3 Assistenten stehen. Die sind fußballtüchtig, die sind kompetente Fußballtrainer. Die sind nur keine Cheftrainer. Und das ist halt nun mal ein Unterschied. Als Spieler, bestimmt auch als Assistenttrainer, dass du da plötzlich alleine stehst in der Verantwortung und du versuchst irgendwie, es zu machen, wie Tim Walter es machen würde. Aber willst auch irgendwie dir selber treu bleiben, das ist halt ein schwerer Akt. Das kann man positiv bewerten, dass wir dann trotzdem ein so gutes Spiel liefern. Dennoch dürfen wir auch dermaßen enttäuscht sein, dass wir hier 2 sehr, sehr blöde Punkte liegen lassen. Nando, du hast das vorhin angesprochen mit den Ecken. Ich finde es lustig, dass die Ecken plötzlich ein riesengroßes Problem in Anführungszeichen werden. Das Problem ist halt, dass jeder Fußballfan denkt, jede Ecke ist fast ein Tor. Oder wie ist das? Jede dritte Ecke ein Tor? Nur mal so, der HSV hat in dieser Saison 137 Ecken gehabt und wir sind mit 6 Toren davongekommen. Und wir sind die 6. gefährlichste Mannschaft nach Ecken. Hinter Pauli, Kiel, Lautern, Heidenheim und Darmstadt. Heißt, für mich,
okay,
die Ecken, ja, die waren eine Katastrophe. Aber zu denken, eine Ecke ist eine riesengroße Chance. Das ist falsch. Du brauchst sehr viele Ecken, um ein Tor zu kreieren.
Ich finde es gut, dass du das nochmal anbringst. Also ganz kurz auf deinen ersten Punkt, dass man die Mannschaft loben muss für die Reaktion. Absolut. Das habe ich vorhin schon gesagt, das will ich auch hier nochmal unterstreichen, dass eine solche defensive Ordnung und ein solch defensiv souveränes Spiel wirklich auch für den Charakter und die Einstellung der Mannschaft spricht, dass man so eine Reaktion dann vor ausverkauftem Haus auch mit dem Druck des letzten Spiels und natürlich der Tabellensituation so konzentriert defensiv spielt, das finde ich super stark und das muss man auch erwähnen. Bei den Ecken ging es mir mehr um den Punkt, dass ich den Eindruck hatte, dass die Ecken nicht sauber geschlagen waren. Gar nicht so sehr, dass man aus jeder Ecke irgendwie eine gefährliche eigene Kopfballsituation kreieren muss, aber aus meiner Sicht waren die Ecken einfach nicht sauber in den Strafraum gespielt, sodass man überhaupt in eine mögliche, ja, kritische Situation kommen könnte. Dass man viele Ecken braucht, um daraus ein Tor zu erzielen, ja, und ich finde es auch gut, dass du diese Statistik gefunden hast, um auch zu zeigen, dass der HSV sehr wohl bei Ecken zu den gefährlicheren Mannschaften in der zweiten Liga gehört und nicht eben jede Ecke irgendwie zu einer guten Chance führt. Mir ging es mehr um die Ausführung der Ecken. Da fehlte mir einfach ein bisschen die Präzision, mal eine Ecke vernünftig in den Strafraum zu bringen, weil wir da schon auch mit Robert Glatzel, mit Sebastian Schonlau, auch mit Jonas David Spieler haben, die sehr wohl im Strafraum eine gewisse Präsenz haben und eine gewisse Gefahr ausstrahlen können. Und ich muss doch zumindest den Ball einigermaßen dorthin bringen, denn das trainieren die Jungs schon. Das hat man auch in der Sommervorbereitung gesehen.
Also wir dürfen überhaupt nicht drüber hinwegschweben, dass die Ecken Samstag gut waren. Das waren die nicht. Das war eine reine Katastrophe. Es geht mir nur darum, dass plötzlich alle, dass viele auf Twitter geschrieben haben, ja, die Ecken sind katastrophal, mit Ecken muss man Gefahr erzeugen. Das muss man aus meiner Sicht nicht, denn du bist oftmals im Strafraum der Gegner in Unterzahl. Du hast auf jeden Fall einen Schützen, mindestens einen bei der Eckfahne. Dann hast du eine Absicherung, ein oder zwei, du hast den Torwart raus, bist du schon vier Leute in Unterzahl. Deswegen offensive Ecken, es hat nicht die Gefahr, die man denkt. Und das ist ja das Lustige, wenn man jetzt zum Beispiel nach England guckt, wo die ja die Ecken regulär feiern, was eigentlich keinen Sinn macht.
Ich denke mal, deshalb werden auch jetzt nicht Ecken so exorbitant trainiert. Ich meine, die Statistiken, die wir hier vorlesen, die wird das Trainer- und Analyseteam des HSV auch vorliegen haben, würde ich behaupten, noch ein paar mehr. Und wenn die dann sehen, ja, warum sollen wir jetzt exorbitant viele Ecken im Training trainieren, weil wenn statistisch daraus eigentlich relativ wenig Tore fallen, wir werden das Rad in der zweiten Liga nicht neu erfinden. Und deshalb ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum man sagen kann, dass jetzt der HSV nicht jeden Trainingseinheit da nur Standards trainiert. Ne?
Nee, das ist ja auch nicht ein seriöser Ansatz, das zu sagen.
Ja, aber das ist genau die Diskussion, wie alle sagen, so ein paar Kopfbilder daneben, alle müssen jetzt ans Kopfballpendel. Ja, also das ist natürlich immer so ein bisschen Aktionismus, ne?
Das stimmt, absolut richtig. Ich denke auch, man darf nicht unterschätzen, wenn die Spieler nicht auf dem Platz stehen, die tatsächlich auch im Training die etatmäßigen Schützen sind und wenn du Standards trainierst, das sind dann die Spieler, die die Eckenvarianten reinschlagen. Wenn die nicht auf dem Platz stehen, ja, dann fehlt vielleicht ein bisschen auch die Routine. Jetzt könnte man sagen, jeder Fußballspieler soll in der Lage sein, eine Ecke zu schlagen. Ja, der eine kann es ein bisschen besser, der andere kann auch Freistöße ein bisschen besser, dafür kann der andere Kopfbälle ein bisschen besser. Also ohne Kittel, Benes in der zweiten Halbzeit, okay, ja, aber ja, war ein gebrauchter Tag, was die Ausführung der Standardsituation angeht.
Aber das ist natürlich auch eine Trainerentscheidung, dass man dann sagt, ein Benes spielt nicht von Anfang an. Ich weiß, natürlich kann man sich nicht sicher gehen, dass Muheim jetzt kaputt geht. Aber es hat schon, wenn du dann nur in der Mannschaft hast, einen, der zu dieser Klünge gehört, der normal Standards tritt. Wir wollen ja auch nicht, dass ein Glatzel plötzlich eine Ecke tritt oder dass ein David hingeht. Wir wollen natürlich auch ein bisschen von diesen die kopfballstärken Spieler wollen wir natürlich auch im Strafraum haben. Und wenn ein Ludovic Reis, der normalerweise Absicherung bei uns macht, plötzlich die Ecken tritt, da ist er natürlich dann Es ist nicht gewohnt, aber man darf schon erwarten, dass die Bälle etwas besser im Strafraum liegen.
Absolut. Dann vielleicht zum Abschluss dieses Spiels, jetzt wo wir in die Länderspielpause gehen, so eine erste spontane Einschätzung von euch. Lasse, vielleicht du zuerst. Mit was für einem Gefühl gehst du jetzt in diese Pause?
Ich bin froh, dass die Pause da ist, weil ich glaube, der HSV wird sie brauchen, um mal Kräfte zu sammeln für den Saisonendspurt. Wenn man jetzt das jetzt bei 10 Spielen sagen darf, ich glaube, Endspurt ist noch ein bisschen zu früh. Das würde ich erst bei den letzten 5 Spielen, würde ich das Endspurt nehmen. Ich sag mal, für die Endphase der Saison, ich glaube, die Pause kommt uns gelegen, gerade jetzt durch die Sperre von Schonlau, dass Montero sich mit einem zweiten Innenverteidiger, wahrscheinlich dann David, nochmal einspielen kann oder ob man Dreierkette spielt. Auf jeden Fall, dass man das System, was man jetzt gegen Düsseldorf spielen möchte, nochmal verfestigen kann. Und ich glaube ja, wie gesagt, die Pause kommt für den HSV zur richtigen Zeit, weil ohne Pause hätte ich echt Bauchschmerzen gehabt vor dem nächsten Spiel.
Ich tue mich so ein bisschen schwer, ob ich jetzt die Pause gut finde oder schlecht. Ich finde die Reaktion des im Umfeld des HSV über ein verlorenes Spiel und ein Unentschieden ist für mich extrem. Deswegen für mich bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht nehme, aber da kann ich mich bestimmt nächste Woche ein bisschen mehr, kann ich ja sagen, welches Gefühl ich jetzt habe.
Genau, und ich gehe mit dem Gefühl rein, bis jetzt hat uns jede Länderspielpause unter Tim Walter sehr gut getan. Und wir sind gestärkt daraus herausgekommen. Deswegen, ich bin wie Lasse froh über die Pause. Aber bevor wir in die Pause gehen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir noch den Man of the Match aufzulösen haben zum Spiel gegen Kiel.
Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halblinke Position zu Magath. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Es würde mich wundern, wenn die Auswahl der Spieler für den Man of the Match nicht defensiv geprägt sind bei euch. Lasse, wen hast du ausgewählt?
Hast du richtig geraten? Ich habe unseren, man kann fast sagen, ich habe immer gesagt, Meffert ist der wichtigste Spieler für das HSV-Spiel. Aber ich glaube, ich muss mich an dieser Seite, an dieser Stelle korrigieren. Das soll jetzt nicht Jonas Meffert irgendwie schlechter machen, als er ist, sondern Sebastian Schonlau ist in meinen Augen nach den Leistungen der letzten Wochen und der ganzen Saison unübersehbar der wichtigste Spieler für das HSV-Spiel. Und das hat er in diesem Spiel gezeigt, dass er nach seiner Verletzung jetzt bärenstark zurückgekommen ist, die Situation gegen Mees uns da wirklich den Arsch rettet in meinen Augen, dass das Spiel nicht komplett in den Bach runtergeht. Und dafür ist er, wie gesagt, mein Man of the Match.
Da stimme ich zu, denn wie sehr Sebastian Schonlau uns gefehlt hat, im letzten Spiel konnte man dann gegen Kiel sehen. Ohne den eigentlichen Cheftrainer hat er das Kommando auf dem Platz übernommen, hervorragend alles organisiert, hatte immer auch das Auge für die notwendigen Anpassungen der Rückwärtsbewegung, hat immer dirigiert, deswegen auch für mich unumstritten der Man of the Match, unser Kapitän Sebastian Schonlau.
Da gehe ich direkt mit. Ich fand, man hat gesehen, wie strukturiert unsere Defensive plötzlich war. Wenn ein Sebastian Schonlau auf dem Platz ist, und das macht mich irgendwie auch ein bisschen nervös, dass wir so abhängig sind von einer Person, aber das Spiel Samstag, was er da ausgestrahlt hat und was er die ganze Mannschaft an Sicherheit gegeben hat, das war für mich dann ganz klar, er sei mein Man of the Match.
Moin ihr Lieben und ganz liebe Grüße aus dem Krankenlager. Mein Man of the Match aus dem Spiel gegen Holstein Kiel ist Sebastian Schonlau. Ich finde, er hat nicht nur unsere Abwehr die nötige Stabilität zurückgebracht, sondern auch in ganz, ganz wichtigen Spielsituationen fantastische Tacklings an den Mann gebracht. Und man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass er zuletzt gefehlt hatte oder irgendwelche Zweifel in seinem Kopf daran hatte, dass sein Knöchel hält. Ich fand, er war eine große Stütze für die Mannschaft und deswegen für mich der Man of the Match, unser Bascho, unser Captain Sebastian Schonlau. Ich freue mich, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Viele Grüße.
Ja, das Vogelzwitschern im Hintergrund macht die Stimme etwas weicher, aber Lars klingt wirklich noch nicht gut.
Mir wurde by the way auch gesteckt, dass es der dritte Versuch war, bis es dann endlich geklappt hat.
Naja, dann hoffen wir, dass unser Lars bald wieder auf dem Damm ist. Und wir sind einstimmig der Meinung, dass Sebastian Schonlau der Man of the Match sein muss. Und unsere Hörerschaft zeigt ihre Expertise, indem sie uns zustimmt oder wir Ihnen, Sebastian Schonlau ist mit 61 Punkten der Man of the Match geworden, gefolgt von Jonas David mit 49 Punkten. Also unsere Innenverteidigung hat hier die Props unserer Hörerschaft bekommen, auch vollkommen zu Recht. Auf Platz 3 noch Noah Katterbach mit 21 Punkten, also drei Defensivspieler in den Top 3. Ganz hervorragend, aber schön. Sebastian Schonlau ist wieder da und somit auch der verdiente Man of the Match des Spiels gegen Kiel. Und jetzt gehen wir in die Länderspielpause und werden heute auch noch nicht über Düsseldorf sprechen, denn wir haben es eben schon ein bisschen angeteasert, die Länderspielpause kommt wohl gerade zur rechten Zeit. Der direkte Aufstieg ist aktuell nicht mehr in eigener Hand und wir haben auch schon ein bisschen die Stimmung thematisiert innerhalb der Fanbase des HSV. Sie ist geteilt und natürlich braucht der HSV wieder bessere Ergebnisse, um das Saisonziel zu erreichen. Damit muss es in knapp zwei Wochen beim Spiel gegen Düsseldorf losgehen, wo erneut eine wahnsinnige Anzahl an Auswärtsfans die Reise antreten wird, um die Mannschaft zu unterstützen. Daher haben wir uns gesagt, mit Lars über das anstehende Spiel und die aktuell sportliche Lage beim HSV rund um den Endspurt, darüber sprechen wir dann nächste Woche sozusagen in Teil 2 und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wie gewohnt wieder. Bis dahin.
Nur der HSV.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.